Glaube, Liebe, Hoffnung. Die drei Säulen der christlichen Existenz. Von Glaube und Liebe haben wir gehört. Hoffnung? Ja, da kommen wir zur falschen Zeit. Würden wir unsere Gesellschaft als eine Gesellschaft der Hoffnung beschreiben? Unsere Zeit als hoffnungsvoll? Unsere Gemeinden als hoffnungsfroh? Ist es nicht vielmehr gerade das, was sich wie Mehltau auf unsere Gesellschaft legt seit einigen Jahren, gesteigert durch die verschiedensten Krisen von Epidemie hin zu innenpolitischen Krisen bis zu Kriegen, für die es keine Lösung gibt, dass uns die Hoffnung fehlt? Nun kann man sagen, okay, bleiben ja noch zwei. Aber Hoffnung ist ganz grundlegend für die menschliche Existenz, wie es Vertrauen ist und wie es Liebe ist. Ein Mensch ohne Hoffnung verblüht, verschrumpelt, vertrocknet, wie ein Mensch ohne Vertrauen und Liebe. Und wenn wir diese Entwicklung unserer Gesellschaft, der Welt im Großen wie im Kleinen und die Entwicklung unserer Gemeinden sehen und vergleichen es mit den ersten Christen, dann können wir sagen, es fehlt uns der Glaube, es fehlt uns die Liebe, von der wir sprachen, und es fehlt uns die Hoffnung. Halt, könnt ihr jetzt einwenden mit dem Rest an Konzentration, den ihr noch retten könnt in die vierte Ansprache. Halt, aber wir sind doch die Christen. Wir wissen doch noch um das Wiederkommen Christi. Wir wissen um die Endzeit und all diese Dinge. Aber sind wir wirklich positiv von Hoffnung erfüllt oder mehr von Apokalyptik verschreckt? Treffen wir uns noch und ermutigen wir uns, sodass wir zuversichtlich Kraft gewinnen? Oder sind wir nicht niedergeschlagen? Ich komme herum in verschiedenen Gemeinschaften, Freikirchen und Landeskirchen, auch in der EKD. Und wo immer man sich theologisch unterscheidet, der Zeitgeist hat uns alle erwischt. Ob EKD und Landeskirche. Wir müssen wachsen gegen den Trend, das heißt schrumpfen. Es geht abwärts, es geht rückwärts in den Gemeinschaften. Es ist nicht mehr so, wie es früher war. Und in den Hauskreisen, es wird immer finsterer. Ich habe den Eindruck, an die Stelle der neutestamentlichen Hoffnung ist bei uns mehr die apokalyptische Schwermut getreten. Und ist es nicht oft gerade unter uns Frommen so, dass wir uns treffen und das Erste ist, wir klagen. Die Hochzeit unserer Gemeinschaften, die war vor vielen Jahren. Die Hochzeit der lutherischen Kirche war vor vielen Jahren. Ja, halt mal, ist das wirklich so, dass wir als Gemeinde Jesu Christi, als die Versammlung der weltweiten Gläubigen aller Zeiten, unsere Hochzeit hinter uns hatten? Es mag sein, dass manche Landeskirche, manche Gemeinschaft, manche Missionsgesellschaft ihre Hochzeit als Institution hinter sich hat. Und es ist auch gar nicht schlimm, wenn man einfach feststellen muss, es macht keinen Sinn, dass wir diese Strukturen weiter erhalten. Es muss anders weiter und neu gehen. Aber bitteschön, unterscheiden wir doch zwischen den Institutionen, die gar keine neutestamentliche Verheißung haben, und der Gemeinde Jesu Christi. Denn die Gemeinde Jesu Christi, wie sie besteht seit dem Ostersonntag, ist nicht eine Gemeinde, die das Schönste hinter sich hat, sondern die es vor sich hat. Wir als Gemeinde Jesu Christi werden beschrieben als die Braut Jesu Christi. Ja, was haltet ihr denn bitteschön von einer Braut, die am Tag der Verlobung sagt, von nun an geht's bergab. Also ich erinnere mich mal an ein Gespräch, da wollten sich zwei trauen lassen, die waren schon 7 Jahre verlobt und waren sich dann im Traugespräch immer noch nicht so einig. Und dann habe ich gesagt, also ich glaube, wir vereinbaren nicht den Gottesdienst, wir müssen nochmal grundsätzlich überlegen. Entweder stimmt es mit dem einen nicht oder der anderen oder mit euch beiden in der Kombination nicht. Aber Brautleute, die immer nur verlobt sein wollen und bloß nicht verheiratet, irgendwas ist da nicht richtig. Ich erinnere mich dran, mit einem sehr geschätzten Christenmenschen telefoniert zu haben. Und es gibt so Gespräche, da gelingt es mir nicht, eine halbe Stunde lang mal irgendwie einen fröhlichen Gedanken reinzubringen. Es ist alles nur immer ganz schlimm. Ja, wenn du mich fragst, ich werde ja gar nicht politisch. Ich könnte hier eine halbe Stunde lang lästern. Ich tue es aber nicht. Ich soll Evangelium verkündigen. Natürlich ist alles schlimm. Aber was überrascht euch daran? Würdet ihr morgens nicht als erstes das Internet anmachen oder die Zeitung lesen, sondern die Bibel lesen, dann würdet ihr sagen, Mensch, das ist ja genau, wie es heute ist. Ja, leben wir in der Endzeit. Das ist eine Perspektive. Danach kommt nämlich das Schönste. Und dann könntet ihr mit der Bestätigung, dass die ganze Apokalyptik der Bibel tatsächlich sich in eurer Zeit erfüllt, auch wieder neu hoffen. Ich habe den Eindruck als Braut Christi, die Hochzeit steht nahe vor der Tür. Und dieser Christenmensch wusste mich an einem Tag tatsächlich mit seiner Niedergeschlagenheit und seiner Finsternis noch zu überraschen. Immer hat er gesagt, Herr Eckstein, es ist ganz schlimm. Und einmal hat er mich überrascht, indem er sagte, Herr Eckstein, es ist ja noch viel schlimmer, als ich dachte. Ja, das wollte was heißen. Stehe ich jetzt hier und sage, es ist alles ganz toll? Nein. Ich sage nur, es ist genauso, wie es das Neue Testament uns angekündigt hat. Erschreckt nicht, fürchtet euch nicht, seid nicht überrascht. Rechnet damit, das sind die Zeiten, in denen ihr lebt. Und die ersten Christen hatten es viel schlimmer als die meisten von uns, die wir hier zusammen sind. Denn ihre politische Situation war eine Verfolgungssituation. Sie haben ihren Lebensunterhalt um des Glaubens willen verloren, wie es so viele Geschwister weltweit auch zur Zeit tun. Aber das Überraschende ist, die verfolgte Gemeinde ist oft gar nicht die Hoffnungslose. Es ist die, der es relativ noch gut geht bei allem. Wie war das bei den ersten Christen? Die lebten in der Tat in einer lebendigen Hoffnung. Ihr Leben war ganz ausgerichtet auf das baldige Erscheinen ihres geliebten Herrn Jesus Christus, des Gekreuzigten und Auferstandenen. Denn er sagt, ich werde gehen, die Wohnungen vorbereiten und dann werde ich kommen und euch zu mir nehmen. Sie lebten in dem, was wir Naherwartung nannten. Und so hat Paulus selbstverständlich, wenn er von dem Wiederkommen Christi gesprochen hat, immer gesagt, die verstorbenen Geschwister, die werden dann auferweckt werden. Wir aber, die wir leben und übrig bleiben, also Paulus selbst rechnet damit, wir werden verwandelt werden und gemeinsam unserem König entgegenziehen. Das war seine Erwartung, Naherwartung. In jedem Gottesdienst riefen sie Maranatha, Maranatha oder wie immer man es auszusprechen hat. Unser Herr komme bald, der Herr ist nahe. Das heißt, sie lebten völlig auf die Zukunft hin und von der Zukunft her. Ja, aber diese Naherwartung der ersten Christen hat sich ja nun nicht erfüllt. Ja, selbst Paulus musste doch erkennen, als er in Ephesus im Gefängnis saß, wie wir 2. Korinther 1 erfahren, dass er sein Leben schon abgeschlossen hatte und rechnete mit dem Märtyrertod. Auch er musste sich korrigieren, sodass diese Erwartung, Jesus kommt so schnell, dass ich es noch biografisch erleben werde, enttäuscht wurde. Und was war mit Paulus? Er schrieb, nachdem er merkte, ich werde Christus nicht in meinem alten Leib empfangen und verwandelt werden. Ich werde vorher sterben als Märtyrer. Was war mit Paulus und seiner Freude? Er schrieb den Philipperbrief, von vorne bis hinten erfüllt von dem, freuet euch in dem Herrn. Im Leben des Paulus hat sich durch die Erkenntnis, Christus kommt nicht zu meinen Lebzeiten wieder, weil ich als Märtyrer vorher sterbe, nichts an seiner Hoffnung geändert. Woran liegt das? Weil die Hoffnung überhaupt nicht von der Zeit lebt, sondern von dem Bezugspunkt. Wenn ich mich auf jemanden freue, den ich liebe, dann setzt die Freude schon Tage, Wochen und Monate vorher an. Freue ich mich auf den Urlaub, freue ich mich auf irgendetwas, was mir viel bedeutet, dann kann in einem Alltag, der müde ist, mich dieser Gedanke schon lange vorher befähigen. Bei Studenten liebe ich das Beispiel, aber ich glaube, das beeindruckt euch auch. Wenn ein Student einen Besuch angekündigt bekommt, dann macht es einen Unterschied, wer den Besuch ankündigt. Das Dumme ist nämlich, dass Studierende sich oft verlieben, haben sich aber schon an verschiedenen Universitäten eingeschrieben, dann gibt es erstmal eine große Trennung. Und wir haben das in den letzten Jahren gemerkt, ist ja ganz nett, dass man sich sehen kann auf die Ferne mit digitalen Medien, dass man miteinander reden kann, aber leibhaftig zusammen zu sein, ist für ein Liebespaar was anderes, als einfach nur einen Brief zu haben oder ein Bild auf dem Bildschirm. Wenn jetzt der Student weiß, in 4 Wochen sind wir zusammen, leibhaftig und werden uns sehen, dann kann er 4 Wochen sich schon freuen. Wenn aber sich eine Patentante ankündigt, die eher ein bisschen lästig ist, obwohl sie wegen ihrer Buch- und Weihnachtsgeschenke ja auf eine Weise auch geschätzt wird, dann kann es sein, dass die nicht wie die Braut 4 Wochen aussteht, sondern es sind nur noch 2 Wochen. Ah, da muss die Freude aber groß sein. Es ist nur noch 1 Woche. Ja, das Dumme ist, die Frau kann unten an der Klingel schon klingeln. Der Mann freut sich immer noch nicht da oben. Warum? Es ist halt nicht die Braut, es ist die Tante. Das heißt, unsere Hoffnung lebt viel mehr von der Beziehung zu der Person, auf die sich unsere Hoffnung ausrichtet. Warum freust du dich nicht auf die Wiederkunft Christi? Warum schmeißt dich das nicht morgens aus dem Bett, dass du sagst, was immer der Tag bringt, er bringt mich einen Tag näher an Christus heran? Dann ist das schon ein Sinn dieses Tages. Jetzt sagst du, Eckstein, du übertreibst. Nein, Römer 13, Vers 11, da sagt Paulus zu den Römern, Leute, wacht auf, steht auf, werdet lebendig im Glauben. Denn wir sind heute schon viel näher an dem Tag unserer Erlösung als damals, als wir gläubig wurden. Ist das nicht verrückt? Paulus sagt, Leute, wacht auf, seid zuversichtlich, geht bitte nicht so nach Hause, wie ihr gekommen seid. Freut euch. Der Tag war heute schon deshalb sinnvoll, uns mal ganz rausgenommen, die wir hier mitgewirkt haben, weil ihr heute Abend einen Tag näher an der Erfüllung eures Lebens seid, als heute Morgen ihr gewesen seid. Was heißt das? Das ist anlaufende Geschichte. Das ist anlaufende Geschichte. Und jemand hat es eben schon in den Raum gestellt in 2. Korinther 4. Paulus sagt in 2. Korinther 4, Vers 16 folgende: Wir sind zuversichtlich, obwohl ich doch verfolgt werde, obwohl ich älter werde. Nach dem, was ich im Spiegel sehe, das kam vorhin ja auch als Bild, kann ich sagen, da wird jemand älter. Aber unser innerer Mensch wird täglich erneuert. Die ersten Christen hatten ein Bewusstsein davon, ja, wir leben ab. Die Geschichte läuft ab, unsere persönliche Biografie läuft ab. Sie waren keine Schwärmer, sie waren nicht abgehoben. Und Paulus als jemand, der von Krankheit und Verfolgung geprägt war, der war weit entfernt, ein Schwärmer zu sein. Aber er sagt, wir leben zugleich an. Das ist eine ganz neue Perspektive. Wir definieren uns ständig von unserer Biografie her. Als junge Menschen hatten wir Hoffnungen, das meiste war Illusion. Irgendwann haben wir den Zenit und von da an kommt die Ernüchterung. Aber Christen leben nicht nur ab, sie leben an. Das Schönste liegt noch vor uns. Und das ist eine vollkommen neue Perspektive. Wir leben zugleich in unserer noch ablaufenden Geschichte, denn wir sind noch in dem alten Gewand, in dem alten Haus, in dem alten Leib, aber schon seit unserer Wiedergeburt und Taufe in einer anlaufenden Geschichte, die zur Vollendung hingeht. Warum ist es so wichtig, Hoffnung zu haben? Nun, die Religionskritiker haben lange gesagt, in der Hoffnung wird man vertröstet auf ein Jenseits. Es stimmt nicht. Das Geheimnis von lebendiger Hoffnung ist, dass sie selbst schon eine Wirklichkeit ist. Das heißt, die Hoffnung wirkt schon, bevor sie erfüllt ist. Das ist das Geheimnis der Vorfreude. Also normalerweise ist die Kausalität, also die Ursache-Wirkung-Zusammenhang ja so, erst gibt es die Ursache, dann die Wirkung. Also erst wird der Ball geschossen und dann geht er bestenfalls ins Tor. In der Hoffnung ist andersrum. Da brüllst du Hurra, wenn geschossen wird, weil du nämlich in der Hoffnung schon weißt, das Ziel wird erreicht. Vorfreude relativiert das Lästige. Und ihr kennt das, ihr schiebt etwas vor euch her. Irgendwas Unangenehmes, Lästiges, was ihr unbedingt noch machen müsst, ob Steuererklärung oder sonst was. Und dann ist Urlaub und ihr wisst, jetzt muss es getan werden. Plötzlich gelingt es dir in 2 Tagen. Und dann sagen unsere Ehepartner, ja, also wenn es in 2 Tagen gelingt, hättest du es auch schon vor 2 Monaten machen können, anstatt die ganze Zeit dich zu ärgern. Warum? Ich freue mich, dann ist das Schlimme nicht mehr ganz so schlimm. Und ich bin motiviert. Vorfreude relativiert das Notwendige, aber ein bisschen Lästige. Und Vorfreude motiviert zu dem, was da ist und sinnvoll ist. Ja, sagen wir, aber wir können uns das nicht so richtig vorstellen. Es mag ja sein, dass es toll ist, im Himmel zu sein. Aber ich habe keine Vorstellung. Wie soll ich mir etwas unvergleichlich Schönes vorstellen? Nun, der Seher Johannes, der den Himmel schon sehen durfte und dann den schweren Auftrag bekam, das nun zu übersetzen und zu beschreiben. Die meisten würden sagen, ich beneide den, ich bedauere ihn immer. Wie soll man, wenn man den Himmel sieht, das in menschliche Sprache übersetzen? Und er bekommt von Gott einen doppelten Weg des Vorstellens des Unvorstellbaren zu beschreiten. Erstens in Offenbarung 21. Er sieht die Traurigen, er sieht die Waisen und Witwen, er sieht die Zerbrochenen und er sagt, wie kann ich euch jetzt, ohne geschmacklos zu werden, vom Himmel vorschweben? Dort wird es so sein. Es wird keine Tränen mehr geben, keinen Schmerz, kein Leid, keinen Tod, keine Krankheit, keinen Verlust. Gott wird eure Tränen abwischen. Wenn es euch zurzeit eher schlecht geht, und ihr bedrückt seid, dann mögen euch die Bilder vom neuen Jerusalem eher depressiver machen. Aber ist es nicht liebevoll, wie das Evangelium sagt, ich hole dich ab, wie du bist. Klage Gott all dein Leid. Klage Gott all das, was dich beschwert, all deine Schmerzen. Und er kommt mit seinem Tuch und wischt seine Tränen ab und sagt, all das wird nicht mehr sein, wenn du bei mir bist. Wir nennen das via negationis. Auf dem Weg der Verneinung wird das Unvorstellbare plötzlich für uns vorstellbar. Positiv können wir es noch nicht denken, aber indem wir sagen, kein Leid, kein Geschrei, keine Schmerzen, dann wissen wir, es muss ein wunderbarer Ort sein, eine herrliche Zeit. Und dann wird das neue Jerusalem positiv beschrieben. Aber wie soll man denn etwas Unbeschreibliches Menschen beschreiben? Nun, der Seher konnte nur anknüpfen an die Werte, die die Menschen haben. Was ist ein Wert? Gold, Silber, Edelsteine, das sind Werte von Beständigkeit. Und so wird das neue Jerusalem beschrieben als eine Stadt aus Gold erbaut, aus den Perlen und all dem, was man menschlich als wertvoll erachtet. Was ist damit gemeint? Geht es da um die Materie? Gibt es Materie im Himmel? Natürlich nicht. Sondern all das, was dir hier das Liebste ist, das musst du mit 1000 mal 1000 mal 1000 mal 1000 wahrnehmen. Und dann ahnst du, in welche Richtung du dir den Himmel zu denken hast. Falls du sagst, ich bin aber gar nicht niedergeschlagen, via negationis, brauche ich es nicht zu machen. Dann lade ich euch ein, heute Abend, im Moment scheint ja sogar noch die Sonne, euch vorzustellen, was ist das Schönste in meinem Leben? Was sind meine größten Wünsche, die ich habe? Und dann seid gut in Mathematik, um das so multiplizieren zu können, dass ihr eine Ahnung habt, wie schön der Himmel sein muss. Einmal habe ich dieses Bild gebraucht und es kam eine Diakonisse auf mich zu und ich hatte schon relativ Bedenken, was jetzt wohl kommt. Denn ich hatte noch dazu gesagt, für die Männer, die nicht so viel Gold und Silber und Edelsteine haben wollen und mit Klunkern nichts anfangen können, die müssen sich halt vorstellen, dass sie einen Porsche Turbo auf der Milchstraße fahren dürfen. Off-Limit versteht sich nicht, dass die Sterne so wie der Kies davon geht. Nicht? Und dann kam die Diakonisse strahlend auf mich zu und ich dachte, oh, jetzt kriege ich Prügel für den Porsche Turbo. Das ist nicht und so weiter. Nicht? Und die strahlte mich an und sagt, Herr Eckstein, ich danke Ihnen für den Porsche Turbo. Das müssen Sie mir erklären. Ich habe nie verstanden, wie ich als Diakonisse auf Gold, Silber und Edelsteine verzichtet habe, mein ganzes Geld in die Gemeinschaft gegeben habe, alle weltlichen Werte abgelehnt habe, warum ich im Himmel jetzt plötzlich mit Klunkern rumlaufen soll und alles Gold, Silber und Edelstein sein soll. Und sie hat gesagt, jetzt kapiere ich erst, es ist eine Anweisung, Himmel zu denken, der so undenkbar schön ist. Alle unsere Wünsche, die ja irdisch sind und vorläufig, zu transzendieren und zu sagen, Herr, ich kann mir den Himmel nicht vorstellen, aber wenn es eine Steigerung all des Schönen ist und eine Aufhebung all des Negativen, dann will ich dir entgegenleben. Ja, aber die Aufmerksamen haben gemerkt, ein Problem gibt es ja noch. Es mag ja sein, dass wenn wir dann endgültig mal da sind, nach der Wiederkunft Christi, nach der leiblichen Auferstehung, dass es dann schön ist. Aber erstmal ist ja Paulus und die anderen Christen vor 2000 Jahren gestorben und die sind ja tot. Und hat nicht Paulus selbst gesagt in 1. Korinther 15, es bedarf der leiblichen Auferstehung zur Vollendung von allem. Jesus steht mit Martha am Grab des verstorbenen Bruder Lazarus. Und er will sie trösten, indem er sagt, dein Bruder wird auferstehen. Oh ja! Nein, ich weiß. Er wird auferstehen in der Auferstehung am jüngsten Tag. Was hat die Endzeithoffnung an der Trauer der Martha geändert? Nichts. Denn die Wirklichkeit des Todes, der Trennung, der Verlassenheit war dominanter als die dogmatisch richtige Aussage, er wird auferstehen am jüngsten Tag. Und Jesus sagt ihr, Martha, ich bin in Person die Auferstehung und das Leben. Also ich gebe nicht ewiges Leben, ich bin das ewige Leben. Das heißt, wer an mich glaubt und in mir ist und ich in ihm bin, der hat bereits das ewige Leben, auch wenn er leiblich noch stirbt. Und wer so im Wir mit mir lebt, ich in ihm und er in mir und ewiges Leben in mir hat, der kann niemals mehr sterben im Sinne von tot sein. Christen werden und können noch sterben. Aber Christen können niemals mehr tot sein. Hast du Sorgen vor Alter, Krankheit und Sterben? Dann sind diese Sorgen berechtigt. Die hatte Jesus selber auch, obwohl sein Tod natürlich eine ganz andere Last hatte als der unsere. Aber Christen können nicht tot sein. Im Augenblick, in dem du hier deine Augen schließt, hast du sie bei Christus schon aufgemacht. Heute noch wirst du mit mir im Paradies sein. Schon Israel hatte vorher überlegt, wie kann man sich diesen Zwischenzustand vorstellen zwischen Sterben und dann dem Kommen Gottes mit der leiblichen Auferstehung der Toten. Sie sprachen vom Paradies, dem dritten Himmel, der Tischgemeinschaft mit Abraham. Aber ich kann euch trösten, all diese Vorstellungen braucht es gar nicht. Denn die Ewigkeit ist nicht an die Zeit gebunden. Die Ewigkeit ist der Zeit gegenüber gleich unmittelbar. Wenn Gott einen Engel schickt, dann ist es ein Flügelschlag zu Abraham. Wenn Gott einen Engel schickt, ein Flügelschlag aus der Ewigkeit in die Zeit zu Maria. Und wenn dir heute Abend ein Engel begegnet, bei mir wird das so sein, meine Frau heißt Angelika, die Engelgleiche, ich habe täglich Engelerscheinungen, dann ist es nur ein Flügelschlag für sie, denn sie sitzt ja in der ersten Reihe. Die Ewigkeit ist schon Gegenwart. In der Person Jesus Christus, in der Gemeinschaft mit ihm, hast du schon Teil am ewigen Leben. Und deshalb ist es so wichtig, dass er sagt, niemand wird sie aus meiner Hand reißen. Wer an mich glaubt, der hat ewiges Leben. Wann beginnt das ewige Leben? Im Augenblick, in dem ich es Christus erlaube, in mir neu zur Welt zu kommen, sodass ich neu geboren werde. In mir mich lebendig zu machen. Wir haben allen Grund, uns zu freuen. Wir haben allen Grund, uns anzuleben. Und wenn du das nächste Mal einen runden Geburtstag feierst, dann magst du etwas melancholisch sein, weil es schon wieder ein runder Geburtstag ist. Aber dreh's mal um. Schon wieder bist du 10 Jahre näher an der Vollendung. 10 Jahre jünger vom Himmel aus gesehen. Es ist wunderbar anzuleben, auf ihn zuzuleben. Und während ich gesprochen habe, seid ihr schon 27 Minuten näher an eurer Erlösung als damals, als ich begonnen habe. Amen.